Gold Rally.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Goldpreis eilt aktuell von Rekord zu Rekord. Nachdem das wohl bekannteste Edelmetall im März erstmals die Marke von $3.000 überschritten hat, stand es im April sogar kurzzeitig bei $3.500. In der heutigen Episode soll es deshalb um die Fragen gehen, was den Goldpreis aktuell so treibt und welche Käufer hinter dieser Rallye stehen. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, lass uns direkt einsteigen. Die Stimmung an den Märkten ist ja aktuell ziemlich von Unsicherheit geprägt. Aber reicht das allein wirklich aus, um diese starke Rallye zu erklären?
Klar, das aktuelle Umfeld ist ein Teil der Erklärung. Und zu denen, die aus strategischen Gründen Gold kaufen, kommen in dem aktuellen Umfeld natürlich die Käufer dazu, die sich aus taktischen Gründen für Gold entscheiden. Und dass die Rallye im Januar mit der Amtsübernahme von Donald Trump richtig Fahrt aufgenommen hat, das ist sicherlich kein Zufall. Denn seitdem ist die Handelspolitik so volatil und unsicher wie lange nicht. Darüber haben wir in der letzten Episode ja ausführlich gesprochen. Aber seit dieser Episode hat die Unsicherheit, die aus dem Weißen Haus kommt, nochmal deutlich zugenommen. Und jetzt geht sie auch weit über die Handelspolitik hinaus. Ihren zumindest vorläufigen Höhepunkt, den hat die Unsicherheit an dem Punkt erreicht, an dem Donald Trump öffentlich darüber nachgedacht hat, wie er Jerome Powell, den Präsidenten der US-Notenbank Fed, vorzeitig entlassen könnte. Das war entsprechend auch der Tag, an dem der Goldpreis die von dir eben genannte Marke von $3.500 erreicht hat. Dazu kommt aber noch ein weiterer Preistreiber, der ebenfalls mit der hohen Unsicherheit in Verbindung zu bringen ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sprechen hier ja immer vom Goldpreis in Dollar. Und typischerweise steigt der Goldpreis in Dollar umso stärker, je schwächer der Dollar ist. Anfang Februar mussten für einen Euro noch 1,01 Dollar gezahlt werden. Im April waren es dann bis zu 1,16 Dollar. Das ist eine Dollarabwertung um 14%. Anders ausgedrückt, der klassische Goldpreis in Dollar liegt seit Jahresanfang 26% im Plus. Betrachten wir aber den Goldpreis in Euro, dann liegt das Plus nur noch bei 15%.
Das ist wirklich ein beachtlicher Unterschied. Aber selbst die 15% haben sich für alle gelohnt, die in Gold investiert sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das interessiert sich ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, wer eigentlich hinter der starken Nachfrage am Goldmarkt steckt.
Ja, grundsätzlich unterscheiden wir am Goldmarkt vier Käufergruppen. Und ich starte jetzt mit der Gruppe, die vielleicht am stärksten aus der Unsicherheit heraus Gold kauft. Und das sind die Anlegerinnen und Anleger, die Gold als Investment kaufen. Im vergangenen Jahr 2024 wurden von dieser Gruppe 1.180 Tonnen Gold nachgefragt. Das ist für diese Gruppe der höchste Jahreswert seit dem Covid-Jahr 2020. Und das zeigt eben, dass die Welt als unsicher wahrgenommen wird und entsprechend eben mehr Gold gekauft wird.
Wenn Anlegerinnen und Anleger in Gold investieren, was genau kaufen sie denn eigentlich? Geht es da vor allem um den klassischen Goldbarren, den man aus dem Schließfach kennt?
So ist es. Tatsächlich dominiert der Goldbarren hier weiterhin. Von den insgesamt 1.180 Tonnen entfallen für das vergangene Jahr tatsächlich 860 Tonnen auf Goldbarren. Etwa 200 Tonnen auf offizielle Goldmünzen und 125 Tonnen auf andere Münzen, Medaillen und Ähnliches aus Gold. Dagegen haben börsengehandelte Lösungen wie Exchange-Traded Funds oder auch Exchange-Traded Commodities im vergangenen Jahr praktisch keine Rolle gespielt. Da wurden sogar 7 Tonnen abgezogen. Im Covid-Jahr 2020 wurden diese börsengehandelten Produkte noch in großem Stil gekauft. Jetzt war 2024 hier aber schon das vierte Jahr in Serie mit Abflüssen. Allerdings hat sich das im ersten Quartal jetzt wieder umgekehrt. Jetzt wurden über ETFs Goldbestände von 226 Tonnen gekauft.
Du hattest ja von 4 Käufergruppen gesprochen. Über welche reden wir als nächstes?
Ja, das ist die vielleicht bekannteste, an die wohl viele bei Gold sofort denken würden. Nämlich die Schmuckindustrie. Mit einer Nachfrage von 2004 Tonnen hat die Schmuckindustrie, wie auch schon in den Jahren zuvor, auch im vergangenen Jahr den Goldmarkt dominiert. Allerdings sehen wir gerade hier etwas Interessantes. 2024 war das dritte Jahr in Folge, in dem die Goldkäufe der Schmuckindustrie zurückgegangen sind. Offensichtlich wird Goldschmuck mit dem immer höheren Goldpreis also immer weniger nachgefragt.
Ja, so sehr ich Schmuck auch schätze, aber ich kann gut nachvollziehen, dass hohe Preise irgendwann auf die Nachfrage drücken. Oder dass sich das Interesse dann eben eher auf andere Edelmetalle verlagert, die im Preis nicht ganz so stark gestiegen sind. Welche Käufergruppe hast du dir als nächstes für uns angeschaut?
Ja, das ist die Industrie. Im vergangenen Jahr waren das 326 Tonnen Gold. Den Schwerpunkt davon, nämlich 271 Tonnen, fragt die Elektroindustrie nach. Ein kleiner Abnehmer ist die Zahnmedizin. Hier waren es im letzten Jahr aber gerade mal 9 Tonnen.
Jetzt ist aber immer noch eine Käufergruppe offen. Und ich vermute, du wirst jetzt gleich über die Zentralbanken sprechen?
Ja, damit liegst du wieder vollkommen richtig. Nachdem die Notenbanken in den 2010er Jahren mit ihren Goldkäufen deutlich zurückhaltender waren, wurden in jedem der letzten 3 Jahre mehr als 1000 Tonnen Gold gekauft. Und die Liste der größten Käufer aus dem vergangenen Jahr, die wird jetzt vielleicht einige überraschen. Auf Platz 1 steht hier Polen mit einem Volumen von 90 Tonnen. Dahinter Indien mit 73 Tonnen. Auf Platz 3 folgt China mit 44 Tonnen. Wobei wir hier berücksichtigen müssen, dass China nur in der Hälfte des Jahres als Käufer aktiv war. Von Ende April bis Ende Oktober war Chinas Goldbestand 6 Monate lang konstant. Seitdem wird aber wieder gekauft. Auf den Plätzen 4 und 5, da liegen dann Tschechien und Kirgisistan.
Das ist wirklich eine ziemlich überraschende Liste. Denkst du denn, dass die Notenbanken auch in den nächsten Jahren in diesem Ausmaß als Käufer am Markt bleiben werden?
Ja, darauf deutet tatsächlich einiges hin. Das World Gold Council befragt die Notenbanken jedes Jahr dazu. In der letzten Umfrage haben 81% der Notenbanken angegeben, dass sie über die kommenden 12 Monate mit einem höheren Goldbestand der Notenbanken rechnen. 19% rechnen mit einem konstanten Bestand. Und niemand erwartet ein Absinken der Goldreserven. Ein Jahr zuvor haben 71% mit steigenden Goldreserven gerechnet, also 10% weniger als jetzt. Vor 2 Jahren waren es 63% und vor 3 Jahren nur 52%. Hier hat innerhalb der Notenbanken also ein massives Umdenken eingesetzt.
Thomas, wir haben ja schon über die Unsicherheit an den Märkten gesprochen. Ein Punkt, der sicher viele Anlegerinnen und Anleger zu Goldkäufen bewegt hat. Aber wie sieht es bei den Notenbanken aus? Geben die denn eigentlich an, warum sie ihre Goldreserven weiter aufstocken?
Ja, auch das fragt das World Gold Council ab. Und ganz vorne liegt hier der Fakt, dass Gold eben kein Ausfallrisiko hat. Fast genauso oft wird die positive Entwicklung von Gold in Krisenzeiten genannt. Und auch die Wertaufbewahrungsfunktion von Gold und die relativ hohe Liquidität werden häufig genannt.
In deiner Liste der größten Notenbankkäufe im vergangenen Jahr waren ja durchaus ein paar Überraschungen dabei. Wenn du jetzt mal auf die bestehenden Reserven schaust, tauchen da ebenfalls Länder auf, mit denen unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht unbedingt rechnen würden?
Da gibt es tatsächlich keine großen Überraschungen. Die mit deutlichem Abstand größte Goldreserve der Welt halten weiterhin die USA mit mehr als 8000 Tonnen. Auf Platz 2 liegt hier weiterhin Deutschland mit 3352 Tonnen, gefolgt von Italien und Frankreich. China liegt auf Platz 5, das ebenfalls kaufende Indien auf Platz 7. Und Polen, der Topkäufer des vergangenen Jahres, auf Platz 10. Polen hält jetzt 448 Tonnen. Davon wurde also etwa ein Fünftel im vergangenen Jahr erworben.
Das überrascht tatsächlich nicht. Aber wie sieht es aus, wenn man die Goldreserven mal nicht absolut betrachtet, sondern ins Verhältnis zur Gesamtreserve setzt und damit Staaten wie beispielsweise in den USA ihren Größenvorteil nimmt?
Ja, das ist ein spannender Aspekt. Dann steht mit einem Goldanteil von 96% der gesamten Reserven nämlich Bolivien ganz oben, gefolgt von Usbekistan. Dahinter kommt Portugal mit 76% seiner Reserven in Gold. Die USA und Deutschland liegen in dieser Liste dann auf den Plätzen 4 und 5, mit Goldanteilen von ungefähr 75%.
Ich vermute, du könntest diese Liste wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiterführen, aber ich finde, wir sollten auch mal darüber sprechen, warum sich manche Länder ganz bewusst gegen das Halten von Goldreserven entscheiden.
Ja, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an und besonders spannend finde ich hier Kanada. Und zwar deshalb, weil Kanada der viertgrößte Goldproduzent der Welt ist. Aber tatsächlich hält die kanadische Notenbank Gold für nicht so liquide und hat sich deshalb gegen eine Goldreserve entschieden. Auch Norwegen und Kroatien halten übrigens kein Gold.
Ich würde trotzdem gerne nochmal den Bogen zurückspannen zu all denen, die Gold halten. Und das sind ja nicht nur Staaten, sondern auch viele Privatanlegerinnen und Privatanleger. Wahrscheinlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer. Gold gilt ja oft als eine Art Stabilisator im Portfolio, als Diversifikator. Wie schätzt du diese Rolle von Gold im Gesamtportfolio ein?
Ja, da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Und um den Stabilisierungseffekt herauszuarbeiten, brauchen wir eigentlich gar keine Zahlen. Dafür reicht schon der Blick auf den Kursverlauf. Gold ist während der Finanzkrise gestiegen, Gold ist während der Eurokrise gestiegen, Gold ist während der Covid-Krise gestiegen und Gold ist im aktuellen, von handelspolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld auch wieder gestiegen.
Ich vermute, dass du trotzdem ein paar Zahlen für uns dabei hast.
Natürlich. Schauen wir hier mal auf die Korrelation. Und für alle, die damit vielleicht weniger vertraut sind, die Korrelation ist das Maß des Gleichlaufs. Ein Wert von 1 bedeutet, dass sich zwei Assets simultan bewegen. Ein Wert von 0 bedeutet, dass sie sich vollkommen unabhängig voneinander bewegen. Und über die vergangenen 50 Jahre sehen wir zwischen Gold und dem Aktienmarkt, gemessen am US Light Index S&P 500, einen Korrelationswert von 0,03. Und das bedeutet, Gold und Aktien bewegen sich völlig unabhängig voneinander. Und deshalb ist Gold eine so gute Diversifikation im Portfolio. Zum Rentenmarkt ist der Wert mit 0,13 nur unwesentlich höher. Auch hier greift also das Diversifikationsargument.
Das nehme ich als gutes Stichwort. Damit spielt Gold in jedem Portfolio, egal ob es einer Notenbank oder einer Privatperson gehört, eine wichtige Rolle. Für heute sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.